Hallo und herzlich willkommen zum Wunderwerk Predigt Podcast. Schön, dass du da bist. Wenn du mehr Informationen zu uns als Gemeinde haben möchtest, kannst du uns gerne unter wunderwerk.wien oder sogar noch lieber persönlich in der Expedithalle Wien besuchen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, manche Bibeltexte, die klingen so, wie wenn sie von Menschen geschrieben wurden, die nie Angst haben. Psalm 27 beginnt zum Beispiel so. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und wenn man das liest, dann denkt man, das hat jemand geschrieben, der gerade einen total guten Tag gehabt hat. Jemand voller Glauben, voller Mut, voller Zuversicht. Aber dann liest man weiter. Und dann liest man doch von Angst, von Unsicherheit, von Sorge, dass Gott vielleicht weit weg sein könnte. Wie passt das zusammen? Wie kann ein und derselbe Mensch zuerst sagen, vor wem sollte ich mich fürchten? Und wenig später sagt er, Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Und genau dieser Frage, der wollen wir heute nachgehen. Ich habe meiner Predigt den Titel gegeben, ein Herz, das Gott sucht. Denn ein Herz, das Gott sucht, fragt nicht zuerst, wie komme ich aus dieser Situation wieder raus, sondern es fragt, Herr, wo bist du in dieser Situation? Es sehnt sich nach Gemeinschaft mit Gott. Es vertraut ihm auch in schwierigen Zeiten und es hält auch an ihm fest. Auch dann, wenn noch nicht alle Fragen beantwortet sind. Und wir wollen jetzt mal gemeinsam den Psalm 27 lesen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn Übeltäter mir nahen, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Nun ragt mein Haupt hoch über meine Feinde, die um mich her sind, und ich will Jubelopfer bringen in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. O Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und stoßen Drohungen aus. Ach, wenn ich nicht gewiss wäre, dass ich die Güte des Herrn sehen werde im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. David, der schreibt diesen Psalm nicht in einer Zeit, wo bei ihm alles glatt läuft. Er liegt da nicht in einem Liegestuhl am Strand. Ganz im Gegenteil. Er schreibt den Psalm in einer Zeit, wo er verfolgt wird, wo er bedroht wird, wo er um sein Leben fürchten muss. Und trotzdem findet er eine tiefe und eine unerschütterliche Zuversicht. Und wenn wir Psalm 27 anschauen, dann werden wir auch bemerken, dass der aus zwei Abschnitten besteht. Die Verse 1 bis 6, die sind eine mutige Proklamation. Und die Verse 7 bis 14, da verändert sich der Ton ein bisschen. Da hören wir dann doch auch Klage, Bitten und Fragen. Da ringt David ein bisschen mit Gott und erwartet auch auf sein Eingreifen. Und ich finde, das macht diesen Psalm auch so wertvoll. Denn es zeigt keinen perfekten Glauben, sondern einen echten Glauben. Denn David erkennt Angst und Unsicherheit. Er kennt Situationen, in denen er nicht weiß, wie es weitergeht. Aber was macht David? Er schaut nicht zuerst auf seine Probleme. Er schaut zuerst auf Gott. Und genau darum kann er auch sagen, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und vielleicht ist das auch gerade für uns die Herausforderung heute. Worauf richten wir unseren Blick? Richten wir ihn zuerst auf die Nachrichten, auf unsere Sorgen, auf unsere Unsicherheiten? Oder richten wir ihn auf Gott, der größer ist als alles? Also Psalm 27, der lädt uns ein, unseren Fokus ganz neu auf Gottes Gegenwart auszurichten. Denn genau dort findet David seinen Mut und dort findet er auch seine Hoffnung. Also David beginnt den Psalm nicht mit seinen Problemen, nicht mit seinen Feinden, nicht mit seinen Sorgen. Er beginnt mit Gott. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Und das ist ein starkes Bekenntnis, denn David sagt nicht, der Herr gibt Licht oder der Herr zeigt Licht. Er sagt, der Herr ist mein Licht. Auch im Alten Testament, da ist Licht ein starkes Bild für die Gegenwart Gottes. Die Israeliten, die 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind, die hatten Gott in einer Wolkensäule und in einer Feuersäule bei sich. Wir lesen das in 2. Mose 13, 21 und 22. Tagsüber zog der Herr in einer Wolkensäule vor ihnen her, um ihnen den Weg zu zeigen. Und nachts war er in einer Feuersäule bei ihnen, die ihren Weg erhellten. Also Licht, das steht für Gottes Zuwendung, für Orientierung, für Schutz, für seine Nähe. Und David, der kennt dieses Bild, denn er hat auch schon im Psalm 18, Vers 29 gesagt, ja, du lässt meine Leuchte scheinen, der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Also Gott ist für David seine Lichtquelle auf seinem schwierigen Weg. Er ist derjenige, der ihm Licht gibt in dunklen Situationen. Auch im Neuen Testament, da greift Jesus dieses Bild auf, wo es heißt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und genau deshalb hat auch David so mutig sprechen können. Seine Hoffnung, die lag nicht in seinen Fähigkeiten, in seinen Erfahrungen und nicht in seinen Sicherheiten, sondern seine Hoffnung, die lag ganz allein bei Gott. Und David hat auch nicht nach einer anderen Lichtquelle gesucht, nicht nach einer anderen Quelle, die ihm Heil gibt. Also man spürt, David hat Gott nicht nur vertraut, er hat Gott geliebt. Sein Herz hängt an Gott. Und das bedeutet nicht, dass David nie Angst gehabt hat. Denn wenn wir ein bisschen sein Leben kennen, dann wissen wir, dass genau das Gegenteil der Fall war. David hat Verfolgung gekannt, Feinde. Er hat um sein Leben fürchten müssen. Aber David hat gelernt, dass Angst nicht das letzte Wort hat. Und ich denke, auch wir kennen Situationen, die uns Angst machen. Ich glaube, die entscheidende Frage für uns heute ist, wo suchen wir unser Licht? Wo suchst du dein Licht? Wir leben in einer Zeit mit unzähligen Lichtquellen. Wir suchen vielleicht Halt im Erfolg, im Geld, in Beziehungen, in der Arbeit, im Wissen. Aber diese Lichtquellen, die leuchten oft nur ganz kurz. Und David, der entscheidet sich ganz bewusst anders. Er sagt, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Also Psalm 27, der lädt uns ein, von der Dunkelheit wegzuschauen und unseren Blick auf Gott zu richten. Auch Johannes schreibt über Gott: Das Licht scheint in der Finsternis. Und an anderer Stelle heißt es: Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist ihm. Und genau dieses Licht, das möchte auch unser Herz erfüllen. Und zwar durch den Heiligen Geist lebt Gottes Gegenwart in uns. Also wir müssen nicht allein durch die Dunkelheit gehen. Und das nicht, weil wir keine Angst kennen, sondern weil wir einen Gott kennen, der größer ist als alles und größer ist auch als unsere Angst. Und David sagt nicht nur, der Herr ist mein Licht und mein Heil, sondern er stellt auch direkt an die Frage, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte mir grauen? Und nachdem er das ausgesprochen hat, erzählt er auch verschiedene Bedrohungen auf. Wenn Übeltäter mir nahten, um mein Fleisch zu fressen, meine Widersacher und Feinde, so müssen sie straucheln und fallen. Selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Wenn sich Krieg gegen mich erhebt, so bin ich auch dabei getrost. David beschreibt da Situationen, die er wirklich gekannt hat. Er hat Krieg gekannt, Verfolgung, Feinde. Also er malt da die schlimmsten Szenarien aus. Und trotzdem sagt er, mein Herz fürchtet sich dennoch nicht. Auch dann bin ich getrost. Und das beeindruckt mich, denn David sagt nicht, sowas wird mir nie passieren. Er sagt, selbst wenn es passiert. Was sind unsere Bedrohungen heute? Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns mal von einem feindlichen Heer umzingelt sein wird, aber wir haben andere Bedrohungen. Vielleicht hast du Angst vor der Zukunft. Vielleicht hast du Angst um deine Gesundheit. Vielleicht hast du finanzielle Sorgen, Angst um deine Kinder. Und manchmal kommt eine Herausforderung, dann kommt vielleicht die nächste Herausforderung und die nächste und dann sind wir total überwältigt davon. Und genau in so eine Situation hinein, da spricht David, mein Herz fürchtet sich dennoch nicht. Und er fürchtet sich nicht, weil der Herr ihm Licht und Heil gibt, sondern weil der Herr Licht und Heil ist. Ich muss dabei auch an die Geschichte von Petrus denken. Die Jünger sind in einem Boot auf dem See unterwegs. Jesus kommt auf dem Wasser zu ihnen. Petrus steigt aus dem Boot und er geht auf dem Wasser. Er geht zu Jesus. Und solange er Blickkontakt hat mit Jesus, geht er. Dann kommen die Wellen. Petrus schaut auf die Wellen und er geht unter. Er hat den Blick verloren. Und ich glaube, das ist auch oft unsere Erfahrung. Manchmal schauen wir einfach zu lange auf die Wellen, bis sie größer erscheinen als Gott. David macht genau das Gegenteil. Er schaut zuerst auf Gott. Also wo finden wir Zuversicht im Alltag? Ich glaube, viele von uns beginnen den Tag mit Nachrichten, mit Social Media, mit E-Mails. Aber manchmal müssen wir unsere Gedanken ganz bewusst auf Gottes Wahrheiten ausrichten. Wir müssen uns daran erinnern, wer Gott ist. Und vielleicht hilft es dir da, ganz bewusst in der Früh einen Bibelvers auszusprechen oder ein kurzes Gebet auszusprechen, Jesus zu danken. Denn das, was unser Denken fühlt, das prägt auch unsere Gefühle. Richte deinen Fokus ganz bewusst auf Gott aus. Denn wenn wir ständig auf das schauen, was uns Angst macht, dann wird die Angst auch immer größer werden. Aber wenn wir lernen, auf Gott zu schauen, dann wächst auch das Vertrauen. Und deshalb sind Gebet und Bibellesen, das sind keine religiösen Pflichten. Das ist einfach ganz wichtig, um unseren Blick neu auszurichten. Erinnere dich an Gottes Treue. David, der hat auch erlebt, wie ihn Gott in der Vergangenheit durchgetragen hat. Und genau darauf baut er sein Vertrauen auf. Und auch wir dürfen uns daran erinnern. Wo hat Gott dich durchgetragen? Wo hat er Türen geöffnet? Wo hat er dich versorgt? Wo hat er dir Frieden geschenkt? Denn die Erinnerung an Gottes Treue, die stärkt auch das Vertrauen in die Zukunft. Also triff eine bewusste Entscheidung des Vertrauens. Zuversicht, das ist oft nur ein Gefühl. Also Zuversicht ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Und David entscheidet sich, einfach Gott zu vertrauen. Und er schaut nicht auf seine Umstände. Wir warten manchmal darauf, dass die Angst verschwindet, bevor wir Gott vertrauen. Aber David, der zeigt uns den umgekehrten Weg. Das Vertrauen kommt zuerst, die Umstände kommen später. Die Verse 1 bis 3, die zeigen uns einen Menschen, der zwar mitten in der Bedrängnis steht, aber trotzdem voller Zuversicht ist. Und das nicht, weil er stark ist, sondern weil er weiß, wer Gott ist. Der Herr ist sein Licht, der Herr ist sein Heil. Und vielleicht ist das gerade die wichtigste Erkenntnis dieses Abschnitts. Mut, der entsteht nicht dort, wo die Angst verschwindet. Mut entsteht dort, wo Gottes Gegenwart größer ist als unsere Angst. Und mitten in dieser Bedrängnis, da spricht David dann auch einen bemerkenswerten Satz aus. Da sagt er nämlich, was wirklich für ihn zählt. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das will ich suchen, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein Leben lang, zu schauen die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Wenn wir ehrlich sind, wir hätten vielleicht etwas anderes gebetet. Wir hätten vielleicht gebetet, Herr, nimm die Probleme weg. Herr, verändere diese Situation. David, der betet um etwas anderes. Er sagt, eines habe ich erbeten. Nicht 10 Dinge, keine ganze Wunschliste. Eines. Seine größte Sehnsucht ist die Gegenwart Gottes. Und da zeigt sich auch, was echter Glaube ist. Denn echter Glaube, der richtet den Blick nicht zuerst auf das, was Gott geben kann, sondern auf Gott selbst. David wollte nicht nur Gottes Hilfe, David wollte Gottes Gegenwart, er wollte seine Nähe. Er hat das auch schon im Psalm 23, Vers 6, genau diese Sehnsucht ausgedrückt. Das Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Also das Haus des Herrn, das steht für Gemeinschaft, für Nähe, für seine Gegenwart. Und David hat gewusst, es gibt nichts Größeres und nichts Besseres und Schöneres, als in Gottes Gegenwart zu sein. Und mir gefällt der Satz, suche Gottes Angesicht, nicht nur seine Hand. Wir kommen oft mit unseren Anliegen zu Gott. Und das ist auch gut so. Gott möchte, dass wir zu ihm kommen und ihm alles sagen, alle unsere Sorgen, alle unsere Anliegen. Aber oft bleiben wir bei seiner Hand stehen. Wir bleiben bei dem stehen, was Gott für uns tun kann, bei seinen Segnungen, bei seiner Hilfe. Aber das Allerwichtigste, das Einzige, worauf es David in seinem Leben angekommen ist, das war Gottes Nähe. Und sein innigster Wunsch war, im Haus des Herrn bleiben zu dürfen. Denn genau dort findet er seine Hilfe. Also die größte Gabe Gottes ist Gott selbst. Und vielleicht liegt da auch eine ganz wichtige Frage für uns. Wenn Gott heute alle deine Probleme lösen würde, aber du hättest seine Nähe nicht, würde dir das genügen? David möchte Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Und er möchte auch darüber staunen, wer Gott ist. Und das Wort betrachten in dem Vers, das bedeutet nicht nur ein kurzes Hinschauen, sondern ein Nachforschen, ein darüber Nachsinnen. Man kann das vergleichen, wenn du im Museum stehst vor einem tollen Gemälde, minutenlang, du betrachtest es und schaust es an und erforscht es und überlegst dir, was ist das Schöne an dem Gemälde, was sagt es mir, wieso gefällt es mir? Und David sagt im Grunde auch dasselbe. Ich möchte mein Leben damit verbringen, Gottes Schönheit zu entdecken und über ihn nachzudenken. Wie können wir Gottes Wesen erforschen und entdecken? Wir können das, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir einen Psalm, einen Vers näher betrachten, wenn wir uns fragen, was sagt dieser Vers über Gott aus? Was macht ihn schön? David nimmt sich Zeit, Gottes Herrlichkeit zu betrachten. Und wir können das auch, wir machen das im Gebet. Wir können das machen, wenn wir hinausgehen in die Natur und Gottes Schöpfung betrachten. Also im Vers 4, da haben wir gesehen, dass Davids größte Sehnsucht nicht die Lösung seiner Probleme ist, sondern die Gegenwart Gottes. Er sucht sein Angesicht, nicht nur seine Hand. Und in den Versen 5 und 6, da zeigt uns David, warum ihm Gottes Nähe so wichtig ist. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. David erklärt jetzt, warum er sich nach Gottes Gegenwart sehnt. Und er verwendet dafür drei Bilder. Die Hütte spricht von Geborgenheit. Das ist ein Zufluchtsort. Das Zelt, das ist die Gegenwart Gottes. Das ist seine Nähe. Und der Felsen, der Stabilität gibt, der Sicherheit gibt. Das ist wie bei einem Kind, wenn es Angst hat. Dann läuft es auch nicht irgendwo hin, sondern es läuft zu den Eltern, weil da sind Menschen, die es kennt, die ihm Geborgenheit geben, wo es sich sicher fühlt. Und genau das beschreibt David auch. Wo finden wir so einen Ort heute? Und dieser Zufluchtsort, den David da beschreibt, der ist näher, als wir glauben. Der ist da, wenn wir beten, wenn wir Gottes Wort lesen, im Lobpreis. Er ist da, wenn wir Gott ganz bewusst auch im Alltag suchen. Denn dann dürfen wir das erleben, was auch David erlebt hat. Und deshalb endet dieser Abschnitt nicht mit Angst, sondern mit Anbetung. Und in Vers 6 lesen wir, nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. So will ich opfern in seinem Zelt mit Jubel. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Und das ist bemerkenswert, denn Davids Situation hat sich nicht verändert. Die Feinde sind noch da, die Bedrohung ist auch noch da. Seine Umstände, die haben sich gar nicht verändert. Aber was hat sich verändert? David hat sich verändert. Und warum? Weil er Zeit in Gottes Nähe verbracht hat. Also wer den Blick auf Gott richtet, der bekommt einfach eine neue Perspektive auf seine Probleme. Die Feinde stehen immer noch um David herum, aber sie stehen nicht mehr über ihm, denn Gott steht über seinen Feinden. Und genau deshalb kann David auch sein Haupt erheben, denn es ist die Gegenwart Gottes, die ihn erhebt. Und genau daraus entsteht dann Anbetung. Dann spricht David von Jubel, von Singen, von Lobpreis. Und er lobt Gott, weil Gott derselbe geblieben ist. Und das ist auch ein großer Unterschied. Viele Menschen sagen, wenn Gott meine Probleme gelöst hat, dann werde ich ihm danken und werde ich loben. David sagt, weil Gott bei mir ist, kann ich ihm jetzt schon danken. Wir warten vielleicht manchmal auf den perfekten Moment, um Gott zu loben. Dann, wenn unsere Sorgen weg sind, wenn Gott Gebete erhört hat, wenn sich die Situation geklärt hat. Aber Psalm 27, der lädt uns ein, einen anderen Weg zu gehen. Denn Lobpreis ist nicht nur eine Reaktion auf Gottes Wirken. Lobpreis, das ist eine bewusste Entscheidung, eine bewusste Entscheidung des Vertrauens. Und vielleicht ist das jetzt auch gerade sehr wichtig für jemanden hier. Du musst nicht warten, bis deine Kämpfe vorbei sind, um Gott zu vertrauen. Du musst nicht warten, bis alle deine Fragen beantwortet sind, um ihn anzubeten. Denn das zeigt uns auch David. Wer Gottes Gegenwart sucht, der findet Freude. Und die ist nicht abhängig von Umständen. Und genau deshalb kann David sagen, ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Nicht nach dem Kampf, sondern mitten im Kampf. In den ersten Versen vom Psalm 27, da spricht David voller Zuversicht. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das klingt stark, das klingt mutig und unerschütterlich. Ab Vers 7, da verändert sich sein Ton und da hören wir nicht mehr so den mutigen König, sondern da hören wir einen Menschen, der ringt, der betet und der auch Angst hat. Und vielleicht kennen wir ja das auch. Manchmal fällt uns Vertrauen sehr leicht und manchmal, da scheint Gott weit weg zu sein. Und David zeigt uns dann, wie wir in solchen Zeiten leben sollen. Die Verse 7 bis 8, die zeigen ein Herz, das Gott sucht. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und antworte mir. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Angesicht. David, der ruft zu Gott. Das ist ein flehendes Gebet. Und wir suchen vielleicht auch zuerst nach Antworten. Warum passiert mir das? Wann wird sich diese Situation ändern? David, der sucht etwas anderes. Er sucht Gott selbst. Er sucht sein Angesicht. Und das kommt in Vers 8 ganz deutlich zum Ausdruck. Herr, ich will dein Angesicht suchen. In der Bibel da bedeutet Gottes Angesicht seine Gegenwart, seine Nähe, seine Gemeinschaft. Und David, der sagt nicht, ich suche deine Hilfe, sondern er sagt, ich suche dich. Wie suchen wir Gott im Alltag? Gott zu suchen bedeutet, nicht nur jeden Sonntag in den Gottesdienst zu kommen, obwohl das eine gute Sache ist. Aber es bedeutet einfach, Gott bewusst Raum zu geben in unserem Alltag. Und das kann ganz praktisch sein, indem du jeden Tag in der Früh kurz in der Bibel liest. Ein kurzes Gebet aussprichst. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich in die Arbeit fahre, dass ich im Auto höre ich mir eine Andacht an und ich bete zu Gott. Auch Lobpreismusik hören gehört dazu. Denn genauso wie jede Freundschaft Zeit braucht, genauso ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Also stell dir die Frage, wo kannst du diese Woche ganz bewusst Zeit schaffen, um Gott zu begegnen? Die Verse 9 und 10, die zeigen dann ein Herz, das Gott vertraut, auch wenn es ihn nicht spürt. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Und da wird David auch sehr persönlich. Also er hat offenbar auch Momente erlebt, wo Gott weit weg schien. Und ich denke, das kennen wir auch. Es gibt Zeiten, wo wir Gottes Gegenwart sehr gut spüren und es gibt Zeiten, wo wir beten und nichts fühlen. Aber David sagt auch da, Herr, verlass mich nicht. Und das ist ein sehr ehrliches Gebet. Das ist wie mit der Sonne, wenn sie hinter den Wolken verschwindet. Die Sonne ist deswegen auch nicht weg, sie ist trotzdem da. Wir sehen sie vielleicht nicht, wir spüren sie vielleicht nicht so, aber sie ist da. Und genauso kann es auch mit Gott sein. Gefühle, die kommen und die gehen, aber Gottes Treue, die bleibt. Also wenn Gott fern scheint, dann kann es auch sein, dass wir uns zurückziehen. Wir kommen nicht mehr so oft in den Gottesdienst, wir beten nicht mehr so oft, wir lesen nicht mehr in der Bibel. Aber gerade dann, gerade in solchen Momenten, brauchen wir das ganz besonders. Also wenn du Gott gerade nicht spürst, lies trotzdem in seinem Wort. bete trotzdem weiter. Komm trotzdem in den Gottesdienst. Denn Gottes Nähe, die hängt nicht von unseren Gefühlen ab. Denn auch wenn wir nicht spüren, er ist immer derselbe. Die Verse 11 bis 12, da kommt dann David mit seinem eigentlichen Anliegen. Das zeigt ein Herz, das sich führen lässt. Herr, weise mir deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. David, der bittet nicht um Schutz, er bittet um Führung. Und das ist ein großer Unterschied. Wir beten vielleicht oft, dass unsere Umstände verändert werden. Aber David, der betet, Herr, zeig mir deinen Weg. Und er möchte nicht den bequemen Weg, er möchte Gottes Weg. Das ist vielleicht wie ein Wanderer in den Bergen. Der braucht Kraft. Aber auch mit viel Kraft kann er in die vollkommen falsche Richtung gehen. Also was braucht er? Er braucht Orientierung, er braucht Wegweisung. Und genauso ist es auch im Glauben. Und nicht jede Frage sollte lauten, wie komme ich hier ganz schnell wieder raus? Sondern vielleicht lautet die wichtigere Frage, Herr, wohin führst du mich? Herr, zeig mir deinen Weg. Und Gott führt uns auf verschiedene Art und Weise. Er führt uns durch sein Wort, er führt uns durch Gebet, er führt uns durch Gemeinschaft, er führt uns durch Friede und Unruhe in unserem Herzen. Und genau deshalb ist es auch wichtig, vor Entscheidungen nicht nur zu fragen, was möchte ich, sondern zu fragen, Herr, was möchtest du? Und deshalb ist es wichtig, dass du vor Entscheidungen darüber betest. Lies passende Bibelstellen und gib Gott Zeit, auch zu reden. Denn Gottes Führung, die geschieht Schritt für Schritt. Die Verse 13 und 14, das sind ein Herz, das hofft und wartet. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. David, der endet nicht mit einer Antwort. David endet mit Hoffnung. Und er sagt, ich glaube aber doch. Also mit anderen Worten, trotz allem halte ich fest daran, dass Gott gut ist. Warten ist oft die schwerste Übung des Glaubens. Aber warten ist auch Teil unseres Lebens. So wie der Bauer, der im Frühjahr die Samen aussät und dann sieht er auch nicht regelmäßig auf das Feld oder er gräbt nach und schaut, ob etwas passiert. Er vertraut darauf, dass unter der Oberfläche etwas wächst. Und ob es dir gefällt oder nicht, warten erfordert auch Geduld. Es kann sein, dass wir Tage, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte darauf warten, dass Gott ein Gebet erhört. Also warten erfordert Mut. Und wenn David der Meinung war, dass auf Gott zu warten so wichtig ist, dass er es in einem Vers zweimal sagt, dann sollten wir das ernst nehmen. Harre des Herrn. Denn warten, das ist auch nichts Passives. Warten bedeutet, Gott weiter vertrauen, Gott weiter zu loben, weiter zu beten, weiter in der Bibel zu lesen, weiter in den Gottesdienst zu gehen. Wir konzentrieren uns manchmal viel zu sehr auf das, was Gott noch nicht getan hat. Und dabei vergessen wir einfach das, was er schon getan hat. Wir sehen es oft nicht, aber Gott arbeitet bereits. Und eine praktische Übung kann sein, dass du dir ein Dankbarkeitstagebuch zulegst, wo du hineinschreibst, wo du schon Gottes Hilfe erfahren hast, wo er schon Gebete erhört hat und wo du ihm einfach auch, wofür du ihm dankbar bist, dass du das hineinschreibst. Denn genau das, das stärkt den Glauben in der Zeit des Wartens. Am Anfang von Psalm 27, da steht ein starkes Bekenntnis. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und am Ende, da steht keine perfekte Lösung, sondern da steht etwas anderes. Ein Herz, das gelernt hat, zu vertrauen. Da steht ein Glaube, der sagt, ich suche dich, Gott. Ich halte fest, auch wenn ich dich gerade nicht spüre. Ich lasse mich führen, auch wenn ich den Weg nicht kenne. Und ich bleibe dran, auch im Warten. Und vielleicht ist das die wichtigste Erkenntnis dieses Psalms. Gott verspricht uns nicht sofortige Antworten, aber er verspricht uns immer seine Gegenwart. Und genau diese Gegenwart, die verändert alles. Vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du gerade ringst. Und dann darfst du Davids Worte jetzt persönlich nehmen. Ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Land der Lebendigen. Gott hat dich nicht vergessen. Er hört deine Gebete. Er kennt deine Situation. Und während du wartest und noch auf Antworten suchst, da geh zu ihm, suche ihn. Denn wer Gottes Gegenwart findet, der findet auch den Weg und er findet auch die Kraft für den nächsten Schritt. Also harre des Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, harre des Herrn. Und vielleicht ist das auch gerade die Einladung für heute. Nicht zuerst mehr Kontrolle. Nicht zuerst mehr Antworten, nicht zuerst mehr Sicherheit, sondern mehr Gott selbst. Denn wer Gott begegnet, der sieht sein Leben nicht automatisch leichter, aber er sieht es anders. Mit mehr Frieden, mit mehr Vertrauen, mit mehr Hoffnung. Ich möchte meine Predigt abschließen mit einem Zitat von Corrie ten Boom. Wenn du dir die Welt anschaust, wirst du verzweifelt sein. Wenn du nach innen schaust, wirst du deprimiert sein. Aber wenn du auf Christus schaust, wirst du zur Ruhe kommen. Ich möchte, dass wir uns jetzt auch noch ganz bewusst Zeit nehmen, auf das zu antworten, was Gott jetzt vielleicht zu dir gesprochen hat. Vielleicht möchtest du ihm einfach nur danken, vielleicht gibt es aber auch einen Bereich in deinem Leben, wo du ihm ganz neu vertrauen möchtest. Oder vielleicht gibt es etwas, was du ihm abgeben möchtest. Nutz diese Zeit jetzt persönlich, denn Gott ist da und er freut sich über ein Herz, das ihn sucht. Danke, Jesus, dass wir durch Psalm 27 lernen dürfen, dir zu vertrauen. Wir wollen dich suchen, wir wollen Gemeinschaft mit dir, wir wollen dein Angesicht sehen. Hilf uns, dass wir unseren Blick immer mehr auf dich ausrichten können. Schenk uns Mut, schenk uns Kraft. Schenk uns, dass wir dich ganz bewusst im Alltag auch erleben können. Stärke unseren Glauben auch da, wo wir dich nicht spüren. Ich bete für jeden, der jetzt gerade in einer schwierigen Situation ist, dass er Gottes Nähe jetzt ganz bewusst erfahren kann. Dass er spürt, dass Gott da ist. Und dass du dich auf ihn verlassen kannst. Ich bitte dich, dass du uns allen auch ein Herz schenkst, das dich sucht. Im Alltag, im Gebet und einfach in der Gemeinschaft mit dir. Amen.